Werte Hörer, wie steht es um das Verhältnis zwischen Deutschland und China? Wie sind die Zwischenwahlen in Argentinien ausgefallen? Und wie sicher ist die deutsche Rente tatsächlich? Das und vieles andere haben wir in dieser Woche beleuchtet. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hat China bislang nicht einmal besucht. Obendrein ließ auch CDU-Außenminister Johann Wadephul seine Reise dorthin platzen, da langfristig ausgehandelte Modalitäten von Seiten Chinas nicht eingehalten worden waren. Doch ist das tatsächlich der Hauptgrund? Welche diplomatischen Spannungen es aktuell zwischen beiden Ländern gibt, erläuterte der Sinologe Jonas Greindberg.
Herr Wadephul hat sich ja in der Vergangenheit sehr China-kritisch geäußert. Er hat zum Beispiel kritisiert das Engagement Chinas mit Russland. China würde Russland im Ukraine-Krieg unterstützen. Wadephul hat kritisiert, dass die Chinesen im südchinesischen Meer sich ausbreiten würden. Und letztens, das hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht, hat er auch gesagt, dass China den Status quo in der Taiwanstraße in Frage stellen würde. Und ich habe, wie man das als guter Journalist macht, dann auch mal ChatGPT und Grok befragt. Und die Antwort war, dass von allen westlichen Außenministern Wadephul sich in den letzten 6 Monaten am aggressivsten gegenüber China geäußert hat. Und man muss wissen zu der Taiwan-Frage, dass es in China unter den Eliten der Kommunistischen Partei wirklich ein sehr wunder Punkt. Es ist auch in der chinesischen Verfassung festgeschrieben, dass Taiwan zum geheiligten Eigentum, zum geheiligten Territorium Chinas gehört. Und die chinesischen Eliten denken in sehr langen Zeitabläufen. China war in der Vergangenheit sehr lange zerrissen, also geteilt in verschiedene Reiche. Und es hat immer wieder zusammengefunden. Und es ist die Überzeugung der chinesischen Elite, dass das eben wieder zusammenwachsen wird. Und wenn man das mal, diese Überzeugung, in eine deutsche Sprache übersetzen möchte, dann könnte man vielleicht da sagen, viele deutsche linke Eliten sind der Meinung, Deutschland habe ewige Schuld auf sich geladen, die es nie sühnen könne. Das ist sozusagen die Staatsräson Deutschlands in vielen Köpfen. Und die Staatsräson Chinas ist halt bei der Taiwan-Frage ähnlich aufgeladen. Und wenn man auf dem diplomatischen Parkett diese Frage triggert und in Frage stellt, dass Taiwan zu China gehört, dann kommt das auf der Gegenseite nicht sehr gut an. Herr Wadephul ist ja auch sehr stark von seinen Fraktionskollegen, von den Koalitionskollegen aus der SPD dafür kritisiert worden. Da hat der außenpolitische Sprecher gesagt, dass Wadephul also die Beziehung zu China beschädigen würde, dass es wichtig sei, mit China im Dialog zu bleiben. Ich bin mir sicher, dass Herr Wadephul und seine Mitarbeiter sich darüber klar sind, wie das in China ankommt. Ist natürlich mal die Frage, wie man auf dem internationalen Parkett auftritt. Man kann natürlich wie Trump auch mal auf den Tisch hauen, dann braucht man aber auch einen Pfund hinter sich, mit dem man verhandeln kann. Und Deutschland, das ist eben das Problem, hat hier wirklich A, wenig anzubieten und hat auch kein Drohpotenzial, denn der Handel zwischen China und Deutschland ist sehr gleichwertig. Beide Länder sind in gleichem Maße voneinander abhängig. Das ist im China-US-Handel eben nicht der Fall. Deutschland hat eben auch sonst nicht wirklich etwas anzubieten, was China unbedingt braucht. Das Gegenteil ist der Fall. Deutschland ist angewiesen auf seltene Erden. Wenn Deutschland vielleicht ein Vorreiter wäre, sagen wir mal in der Chipindustrie, bei den Halbleitern, dann könnte man vielleicht verstehen, dass man etwas aggressiver, etwas selbstbewusster auftritt. Aber das ist nicht der Fall. Deutschland ist dabei, seine Industrie komplett zu demontieren. Und aus so einer Position der Schwäche heraus als Lehrmeister aufzutreten, ist schon sehr fraglich. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr in der Macht Deutschland liegt, dieses Porzellan, was da zerschlagen ist, jetzt wieder zusammenzukleben. Es ging ja Wadephul größtenteils darum, die Handelsbeschränkungen gegenüber seltenen Erden wieder ins Lot zu bringen. Das hatte er bereits im Juni gesagt. Wir müssen uns zurückerinnern. Der Handelskonflikt zwischen USA und China ist ja schon etwas länger am Lodern. Und im April dieses Jahres hatten die Chinesen die ersten Beschränkungen für den Export seltener Erden verhängt. Das wurde dann nochmal angehoben im Oktober, als das nochmal zwischen den USA und China hochgekocht ist. Also 12 von 17 seltenen Erden unterliegen jetzt Exportbeschränkungen. Die sind eminent wichtig für die Herstellung von Hochtechnologie in der Industrie, in der Verteidigungsindustrie. Und was China jetzt im letzten Oktober gemacht hat, sie haben gesagt, wenn ihr als Ausländer seltene Erden von uns kaufen möchtet, dann müsst ihr Lizenzvereinbarungen unterschreiben und Verteidigungsunternehmen können schon mal gar keine von diesen Lizenzen bekommen. Und da hat Vardafol vor einigen Monaten gesagt, ja, wir sind sehr besorgt. Und vor kurzem, als er also China noch kritisiert hat für seine Außen- und Sicherheitspolitik, hat er dann aber im gleichen Atemzug auch gesagt, ja, ich würde gerne mit den chinesischen Partnern, mit Wang Yi, dem chinesischen Außenminister, sprechen über diese seltenen Erden. Aber, und da würde ich sagen, ist sozusagen die Silver Lining, die USA und China sind gerade dabei, ihre Zollstreitigkeiten beizulegen. Aus dem Weißen Haus wurde signalisiert, wir werden diese 100% Strafzölle am 1. November wohl nicht verhängen. Chinesen haben signalisiert, ja, wir werden das mit den Exportbeschränkungen für seltene Erden auch zurückfahren. Und ich glaube, Deutschland wird ohne Zutun da wieder aus dem Schlamassel kommen und deutsche Unternehmen werden wieder leichter an die seltenen Erden herankommen, die ja zurzeit zu 90% in China verarbeitet werden. Und China hat da eben die Weltmarktposition noch inne.
Wieder die Verlautbarungen und Hoffnungen eines Großteils der deutschsprachigen Presse konnte Argentiniens Präsident Javier Milei bei den Zwischenwahlen in Buenos Aires einen deutlichen Sieg erringen. Seine Partei La Libertad Avanza, übersetzt Die Freiheit schreitet voran, konnte landesweit fast 41% der Stimmen auf sich vereinen. Das gibt Rückenwind für Milei. Was also erwartet Argentinien nach diesem überraschenden Sieg? Südamerika-Korrespondent Alex Bauer gab Antworten.
Es war auch eine Überraschung hier in Argentinien. Auch in Argentinien hatten die Meinungsforscher bestenfalls ein knappes Resultat vorausgesehen. Aber ein derart deutlicher Sieg, das war also nicht angesagt und war auch nicht zu erwarten, denn in letzter Zeit ging es ja wirklich nicht so gut voran mit Milei. Seine Reformen, die wurden von der Opposition, also die Opposition, die bislang die Mehrheit im Parlament hatte, überall gestoppt und sabotiert. Und das sieht nun anders aus. Aber vielleicht vorweg muss ich noch ganz kurz zum besseren Verständnis das argentinische System erklären, das ja faktisch eigentlich eine Kopie des US-Systems ist. Und es ist ein System, das dem Präsidenten eine sehr große Macht einräumt, aber eben auch eine Verzögerung sozusagen bei den Parlamenten eingebaut hat. Es gibt einen Senat, ein Repräsentantenhaus. Ein Drittel des Senats wird alle 2 Jahre neu bestellt und beim Repräsentantenhaus ist es die Hälfte, die alle 2 Jahre neu bestellt wird. Und Milei hat nun zwar, also seine La Libertad Avanza, keine eigenen Mehrheiten, also selbst wenn man die Verbündeten dazu rechnet, aber er ist in der Lage, Mehrheiten zu schaffen mit potenziell eher rechten Parlamentariern und vor allem die Peronisten, also die linken Peronisten, die haben ihre Dominanz in beiden Kammern deutlich verloren. Also im ersten Jahr würde ich mal sagen, da war ja die Linke so in einer Art Schockstarre und das hat Milei genutzt und da hat er wirklich viele Reformen vorangetrieben. In den letzten Wochen und Monaten hat aber wirklich diese linke Oppositionsmehrheit wirklich eine sehr destruktive Politik betrieben. Die haben alles sabotiert, alles rückgängig gemacht an Reformen, was irgendwie rückgängig zu machen war. Und die Märkte haben dann eben auch entsprechend reagiert. Die Inflation hat wieder angezogen. Die Erfolge von Milei, die standen in Frage. Also die Erfolge, dieser markante Rückgang der Armutsquote, die Senkung der Inflation, das Wirtschaftswachstum, all das schien in Frage gestellt. Argentinien stand wieder am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Das war so ein bisschen dieses zynische Kalkül dieser Linken, der sonst offenbar nichts Besseres mehr eingefallen ist. Also eine sehr destruktive Politik. Und da hat ja kurz vor den Wahlen noch Donald Trump eingegriffen und Argentinien einen Milliardenkredit gewählt. Er hat also Milliarden Dollars aufgewendet, um argentinische Pesos zu kaufen und die Währung zu stützen. Und das wurde, ja, er wurde ja dafür auch in den USA kritisiert, nicht? Aber so kurzfristig kann man sagen, es war ein super Geschäft für die USA, weil der argentinische Peso, der hat also wieder spektakulär zugelegt nach diesem sensationellen Wahlresultat. Übrigens auch die Börse. Die argentinischen Titel, die sind also an der US-Börse, die großen Titel, vor allem die Banken, die sind um bis zu 35% gestiegen, also Wertzuwachs. Man muss sich das vorstellen. Also in dieser Hinsicht gibt es viel Grund zu Optimismus für Javier Milei. Im Vordergrund steht nun mal eine Revision des Arbeitsrechts. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Argentinien kennt ja übrigens auch viele EU-Staaten einen absoluten Kündigungsschutz. Also es ist praktisch unmöglich, jemanden zu kündigen. Und das verhindert natürlich auch, dass Leute überhaupt angestellt werden. Das ist das schlimmste Gift für die Wirtschaft, das man sich vorstellen kann. Und da verspricht Milei nun, diese Reformen endlich durchzuziehen, die er per Dekret nicht durchsetzen konnte. Weil dazu braucht es dann eben die Mehrheiten in den Parlamenten. Es sind natürlich sehr unpopuläre Maßnahmen, aber es sind absolut nötige Maßnahmen, denn die Mehrheit der Angestellten, die arbeiten heute, oder die Mehrheit der Argentinier, die arbeiten schwarz angestellt, die arbeiten auf dem Schwarzmarkt, weil es eben fast zu hohes Risiko, jemanden einzustellen, den man dann nicht mehr entlassen kann. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, das ist eine Steuerreform, also eine Vereinfachung des Steuersystems, eine Senkung auch der Steuertarife. Und da braucht er ebenfalls Mehrheiten im Parlament. Und eben, diese Mehrheiten, die sind ihm nicht geschenkt, also die sind ihm nicht sicher. Und da ist er auf Allianzen angewiesen. Man hat übrigens auch schon bemerkt, also bei seiner Siegesrede, da gab sich Javier Milei also ungewohnt bescheiden, demütig. Er dankte zuerst seiner Equipe, seinem Kabinett, das wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat in diesen schwierigen Zeiten. Also sehr versöhnliche Töne von Seiten Milei. Also die Grundprinzipien, die bleiben zwar, aber wir müssen pragmatisch sein beim weiteren Vorgehen. Und es wird dann auch ein Umbau des Kabinettes erwartet, dass da ein paar Schlüsselstellen neu besetzt würden. Ich meine, dieses ganze System, die ganze Verwaltung, die ist durchdrungen von diesen Peronisten. Und das ist nun nicht eine Frage von links oder rechts, sondern es sind einfach Leute, Beamte, die ihre Pfründe und Privilegien haben, die sich da in diesem aufgeblasenen Staatssystem festgefressen haben. Und diese Beamten wieder loszuwerden und da eben auch zu deregulieren, das ist nun die große Herausforderung. Javier Milei hat ja versprochen, die Landeswährung gar abzuschaffen und alles zu dollarisieren. Und da ist er also weit davon noch entfernt. Es gibt also nach wie vor diese verschiedenen Dollars, künstlich gehaltenen Wechselkurse für alles Mögliche. Und da aufzuräumen, da hat er also noch einige Arbeit vor sich.
An Österreichs Schulen soll ab Februar 2026 ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren gelten. Das Thema gehört zu den am längsten diskutierten im Themenkomplex Islam. Verfassungsjuristen und Amnesty International sehen darin eine Diskriminierung. Auf evangelische.de liest man gar von einer subtilen Entwertung von Musliminnen. Wir sprachen darüber mit der Publizistin und Islamkritikerin Laila Mirzo.
In Österreich ist es ja ähnlich wie in Deutschland gestaltet mit der Massenmigration. Seit 2015 hat sich der Anteil der muslimischen Bevölkerungsgruppe natürlich explosiv erhöht. Und dementsprechend sieht man das auch sowohl im Stadtbild als auch natürlich in den Schulen. Und die österreichische Regierung hat schon im Jahr 2019 versucht, ein Kopftuchverbot in den Schulen einzubringen, das dann allerdings 2020 vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden ist. Und diesmal versucht man es eben anders zu formulieren. Und zwar diesmal geht es ausschließlich um das islamische Kopftuch, will das aber weniger religiös begründen als mehr das Kopftuchtragen verbieten in der Schule, weil es eben Ausdruck einer eher kulturellen Verhaltenspflicht ist. So möchte man also mehr Selbstbestimmung für die Mädchen und vor allem auch den Anpassungsdruck von ihnen wegnehmen. Ich bin hier voll auf Seite der österreichischen Bundesregierung in dem Fall, beziehungsweise voll auf der Seite eines Kopftuchverbots in den Schulen. Man kann nämlich das islamische Kopftuch nicht einfach mit einem Kreuzkettchen, was man am Hals trägt, vergleichen oder mit einer Kippa. Denn Kreuz und Kippa sind Symbole einer religiösen Zugehörigkeit. Das Kopftuch aber ist das Symbol für die Unterdrückung der Frau schlechthin. Und das Kopftuch ist eben die Visitenkarte der Scharia. Und ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem Kopftuch, vor allem als Frau. Denn wird es freiwillig getragen, dann sagt es aus, ich bin unrein und du bist es nicht, weil du verschleierst dich nicht. Und wenn es nicht freiwillig getragen wird, dann muss man erst recht etwas dagegen haben als Frau, weil es einfach dazu dient, die Frau in ihrer Freiheit, in ihrer Selbstbestimmung, in ihrer Ausdruckskraft zu beschneiden und eben auch den Ungläubigen die Nachricht auszusenden, wir sind hier, wir sind präsent. Also das ist für mich ganz klar ein Instrument des religiösen Imperialismus, der hier auch in die Schule Einzug erhält. Lustigerweise sind es oft die Kirchen, die hier eben opponieren, denn man hat natürlich Angst um die eigenen Pfründe, die dann verloren gehen. In Deutschland hat man ja schon das Kreuz abgehängt vom Klassenzimmer. Und eine Trennung von Staat und Religion, wenn man sie konsequent verfolgen will, dann darf man nämlich nicht nur das Kopftuch verbieten in Schulen oder öffentlichen Einrichtungen, Universitäten, vor Gericht, bei Polizisten, bei Lehrern, sondern müsste in der Konsequenz natürlich auch sämtliche religiösen Symbole verbieten, auch für Christen, auch für Juden, für Hindus. Und deswegen sind die Kirchen da sehr kritisch und schlagen sich lieber auf die Seite der islamischen Gemeinschaften, weil sie sich denken, wenn sie jetzt dran sind, irgendwann mal kommt es dann zu uns. Aber ich finde, das ist die falsche Einstellung, weil, wie gesagt, hier geht es weniger um einen spirituellen Gedanken, eine Religionszugehörigkeit, als vielmehr darum, ja, die Frau zu unterdrücken. Es kommt nicht irgendwo her. Es gibt im Koran ein Vers, der das ganz gut beschreibt, wer es nachlesen möchte, das ist Sure 33, Vers 59, wo es heißt, O Prophet, sprich zu deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Weibern der Gläubigen, dass sie sich in ihrem Überwurf verhüllen. So werden sie erkannt und werden nicht verletzt. So werden sie erkannt und werden nicht verletzt. Das ist eindeutig die Botschaft, dass wenn Muslime eine Frau mit Kopftuch sehen, sie sofort also als Glaubensschwester identifizieren können und sie in Ruhe lassen. Und im Gegenzug bedeutet das, dass eine Frau ohne Kopftuch ist, eben freiwillig ist. Nichts anderes sagt das aus. Und ein Kopftuch hat auf dem Kopf eines Kindes und einer Schülerin nichts zu suchen. Die Schule sollte ein sogenannter Safe Space sein für Kinder und Jugendliche, wo sie sich entfalten können, wo sie lernen, wo sie neugierig sind, wo sie sich austesten können. Und da ist das Kopftuch eben total falsch am Platz. Was jetzt Österreich angeht, da besteht tatsächlich die Gefahr, dass die Kinder dann eher zu Hause unterrichtet werden, weil da sind die Gesetze lockerer für eben Heimunterricht. Das Gesetz soll jetzt ab Februar 2026 eben gelten mit dem neuen Semester. Und es ist die Befürchtung da, dass eben manche muslimische Familien die Töchter dann nur noch zu Hause unterrichten, die Töchter also tatsächlich dann versteckt werden und überhaupt keine Interaktion mehr haben mit unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es so, dass generelles Kopftuchverbot in der Schule auch ein Zeichen ist für Freiheit. Man nimmt dann auch den Anpassungsdruck weg von Familien, die sich vielleicht noch unsicher sind, die noch auf der Kippe stehen, die vielleicht etwas moderner damit umgehen und sagen, nein, wir leben hier im Westen, es besteht keine Notwendigkeit für ein Mädchen, vor allem nicht unter 14 Jahren ein Kopftuch zu tragen. Ich sehe das so, ein Kopftuchverbot in den Schulen, vor allem für Mädchen unter 14 Jahren, würde auch den Anpassungsdruck wegnehmen. Gerade für Familien, die vielleicht noch an der Kippe stehen, die noch überlegen, soll mein Mädchen ein Kopftuch tragen oder nicht. Wir leben schließlich im Westen, wir wollen uns integrieren, wir wollen uns dieser Wertegemeinschaft eben, wir wollen die annehmen. Und dieser Anpassungsdruck, gerade auf Väter, von denen musste auch weggenommen werden. Das heißt, ein Vater, ein türkischer oder syrischer, also auf jeden Fall ein muslimischer Vater, darf nicht von anderen muslimischen Vätern angesprochen werden. Unsere Töchter tragen Kopftuch, deine nicht. Was ist mit dir los? Bist du kein richtiger Mann? Hast du deine Familie nicht im Griff? Das heißt, der Anpassungsdruck wird nicht nur von den Mädchen genommen, sondern auch von den Vätern, von den muslimischen Familien. Und es ist deswegen ein ganz wichtiger Schritt, das Kopftuch aus der Schule zu verbannen.
Drohnen sind das neue Covid. So könnte man die aktuelle Berichterstattung über sich mehrende Luftraumverletzungen in Europa beschreiben. Oder ist an den dramatischen Schlagzeilen etwas dran? Der ehemalige Pilot Peter Heisenko klärte auf.
Ich würde mal so sagen, es wird eine Zunahme gemeldet, aber in Wirklichkeit gibt's die wahrscheinlich gar nicht. Jedes Land, das an ein Meer grenzt, hat Anspruch auf einen bestimmten Bereich im Meer, das es dann als sein eigenes Gebiet bezeichnen kann. Das waren mal 12 Meilen, dann hat man das auf 200 Meilen gesetzt. Und jetzt sehen wir schon das Problem in der Ostsee. 200 Meilen geht in der Ostsee gar nicht, weil so breit ist die gar nicht. Dann haben wir noch diverse Inselchen in der Ostsee liegen, zum Beispiel Gotland auch noch. Also das engt die Luftraumverteilung, auch die Verteilung der Seegrenzen sehr stark ein. Und da bleibt dann praktisch für einen international freien Luftkorridor gar nicht mehr viel Platz. Und der ist dann auch noch quasi im Zickzack. Also wenn man dann da durchfliegen will und nur in internationalem Luftraum sich bewegen will, da muss man schon sehr genau schauen, dass man da nicht eine Meile zu weit links oder rechts kommt. Ich will auch noch mal Folgendes anmerken. Also zum Beispiel die USA oder andere, man kann die USA ja im Prinzip als Inselstaat bezeichnen. Die haben dann um ihr Land und um das Wasser rundherum noch eine sogenannte Air Defense Identification Zone aufgebaut. In Kurz ist das ADIZ. Und da muss man sich immer anmelden, bevor man da reinfliegen darf. Das kann über den Flugplan schon geschehen oder sonst wie muss man sich jedenfalls identifizieren, bevor man in so eine Air Defense Identification Zone einfliegt. Israel hat übrigens auch eine. Wir hören dann immer wieder, ja, dass sich irgendwelche russischen Flugzeuge über Alaska genähert haben und so weiter. Mein Gott, das sind Meldungen, die hat es früher einfach nicht gegeben, weil es irrelevant ist. Das ist einfach, wenn da jemand fliegt, ja, dann wird er halt identifiziert, er darf aber dort fliegen. Also das heißt, diese Air Defense Identification Zone ist keine No-Fly Zone. Das ist nur, dass das Land, also in diesem Fall die USA, wissen wollen, wer nähert sich ihrem Territorium. Da muss man auch gleich mal sagen, wenn Estland oder sonst jemand sagt, da gab es einen Vorfall, dass jemand den Luftraum verletzt hat, dann hat man ja in der heutigen Zeit eigentlich Radaraufzeichnungen. Aber diese Radaraufzeichnungen wurden in diesen ganzen Vorwürfen an russische Flieger nicht veröffentlicht. Warum? Dass einer mal falsch abbiegt, das kann einfach passieren. Wobei falsch abbiegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, da geht es teilweise um eine Meile oder dergleichen. Und ich meine, wenn man in den Himmel schaut, dann weiß man, wie wenig eine Meile ist, die ja auch nicht irgendwo richtig angezeigt wird. Das heißt, der Flieger, der sich über der Ostsee zum Beispiel bewegt, der muss anhand der Karten und seiner Flugprogrammierung schauen, dass er sich in diesem engen Korridor aufhält. Und das kann da schon mal passieren, dass man ein Stück irgendwo links oder rechts rausrutscht. Was soll das? Ist auch zum Beispiel, wenn Wetter ist. Stellen Sie sich vor, über diesem internationalen Korridor steht jetzt ein Riesengewitter. Dann müssen die Flieger außenrum fliegen und können gar nicht anders, als eine Luftraumverletzung vorzunehmen. Allerdings sollten Sie die dann immer anmelden und genehmigt bekommen. Aber die kriegen Sie genehmigt, weil man eben, wenn man ein Gewitter umfliegen muss, dann geht es um die Luftfahrtsicherheit und die muss international gesichert sein. Da wird ein Popanz aufgebauscht, um hier eben eine Kriegstauglichkeit, Tüchtigkeit, wie immer es genannt wird, zu begründen und dergleichen und auch eine Bedrohungslage zu begründen. Ich halte das für unsinnig. Und auch nochmal, um auf die Drohnen zurückzukommen. Es ist ja so, dass diese Drohnen, die jetzt Sprengstoff oder sowas tragen und dann irgendwo den Feind treffen sollen, die gibt es noch nicht so lang. Das heißt, diese Technologie ist auch noch nicht so wirklich 100% ausgereift. Und zum anderen sind das ja Wegwerfartikel. Also Wegwerfartikel in dem Moment, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, dann zerstören sie sich quasi selbst. Und in dem Sinne geht man mit denen auch nicht so sorgfältig um wie mit einem Flugzeug, wo Menschen drin sitzen. Also dass da mal irgendwelche Dinge daneben gehen, das halte ich für einfach systemimmanent.
Als afghanische Ortskräfte bezeichnet man afghanische Staatsbürger, die für deutsche Institutionen wie die Bundeswehr, die GIZ oder für NGOs in Afghanistan gearbeitet haben. Deswegen gelten sie als gefährdet und haben unter bestimmten Umständen eine Aufnahmezusage für Deutschland. Länger schon wird darüber gestritten, ob den afghanischen Ortskräften Asyl gewährt werden soll. Doch wen genau holt man sich damit ins Land? Antworten hatte Dr. Thomas Saholz, ehemaliger Kommandant vom Camp Warehouse in Kabul.
Ich weiß, dass das viele nicht so gerne hören. Diese Ortskräfte waren alle sehr gut vernetzt. Die hatten sich alle abgesichert im Hintergrund, sonst wären sie auch umgebracht worden. Das muss man einfach mal so hier in den Raum stellen. Sie können nicht dort operieren, ohne dass sie sich ein Sicherheitsnetz, entweder in der eigenen Familie, wenn es eine starke Familie war, gesichert haben. Oder sie haben sich im Umfeld abgesichert. Wer etwas anderes erzählt, erzählt Unfug. Diejenigen, die sich als Ortskraft beworben haben, wurden von einer kleinen Gruppe MAD des Militärischen Abschirmdienstes überprüft. Die wurden befragt. Nun, bei dieser Überfragung müssen wir immer denken, da muss ja ein Dolmetscher dabei sein. Die können ja in der Regel kein Deutsch. Das Englisch, was sie können, ist in der Regel überschaubar. So, jetzt haben sie schon mal zwei Probleme. Was erzählt ihnen die Person, die sie als Ortskraft bewirbt? Was übersetzt der Dolmetscher? Wie sind die beiden möglicherweise miteinander verbandelt? Das können sie alles nicht nachprüfen. Also wird halt eben über diesen Weg versucht, ich betone versucht, in die Strukturen einzudringen. Inwieweit das funktioniert hat, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Jetzt frage ich mich natürlich, gerade als Deutscher, wer hat wem, wann welche Zusagen gemacht? Auf welcher Rechtsgrundlage? Als ich 2005, 2006 dort war, war unser Credo, wir sagen nur Dinge zu, die wir vor Ort mit Ortsmitteln vollführen können, die wir dort ausführen können. Wer später, auf welcher Grundlage, die kenne ich nicht, ihnen zugesagt hat, dass wir sie nach Deutschland holen, ist mir völlig, das weiß ich nicht. Da müssen Sie andere fragen. Ich habe mir da immer einen Kopf gefasst. Jetzt müssen wir noch Folgendes denken. Diese Leute, die dort waren, die haben ja in der Regel große Familien. Überprüfen wir denn, ob diejenigen, die jetzt als Familienangehörige deklarieren, überhaupt dazu gehören? Machen wir beispielsweise einen DNA-Test? Das könnte man ja mal tun. Aber das ist ja alles nicht getan. Ich weiß es nicht, was, wer, wem, auf welcher Rechtsgrundlage. Ich unterstreiche nochmal, auf welcher Rechtsgrundlage welche Zusagen gemacht hat. Wir haben das damals 2005, 2006 kategorisch ausgeschlossen. Und wir sind gut damit gefahren. Diejenigen, die als Ortskräfte für uns gearbeitet haben, da bin ich relativ sicher, aber wie schon gesagt, dass dort Schläfer darunter sind, kann ich nie ausschließen. Ich sag mal so, das ist nicht der Normalfall. Sie wollen ja etwas erreichen hier. Sie wollen ja hierbleiben. Sie wollen mit ihren großen Familien generationenübergreifend gut versorgt werden. Das tun wir ja hier auch. Klar, wir stehen ja hier auch unter enormem Druck von NGOs, Linkspartei, Grünen, Teilen der SPD und. Ja, sich besonders wohlfühlen offenbar in dem Gedanken, viele, viele Menschen aufzunehmen. Da frage ich mich doch immer, wo sind denn die anderen Nationen? Wie viele haben die aufgenommen? Die Franzosen oder Holländer oder so weiter, die ja auch in Afghanistan waren, die haben einige wenige aufgenommen. Die Franzosen oder Holländer ein paar hundert. Und wir kommen hier mit 40, 50, 60, 80.000. Wo kommen die denn her? Die haben wir nie gehabt.
Wie sieht die aktuelle strategisch-taktische Lage an der ukrainischen Front aus? Ist ein Frieden in Aussicht oder geht das Töten unverändert weiter? Der pensionierte österreichische Brigadegeneral Günther Greindl präsentierte seine Analyse.
Russland ist, glaube ich, ja schon seit längerem immer im Vormarsch, auch wenn er sehr langsam ist. Aber sie versuchen natürlich jetzt noch eine sehr gute Position zu erreichen. Sie haben ja klare Kriegsziele. Und das ist die 4 Oblaste, die sie ja in die russische Föderation aufgenommen haben, total zu erobern. Das ist das Kriegsziel und solange sie dieses Ziel nicht erreicht haben, wird es, glaube ich, weitergehen. Ich sehe, dass die russische Armee immer stärker wird und die ukrainische immer schwächer. Es ist ja ein Abnützungskrieg, ja, und bei einem Abnützungskrieg ist es so, nicht am Anfang waren sie vielleicht gleich stark, ukrainische Armee sogar überlegen, aber wie man sieht, jetzt im Laufe des Krieges wird die ukrainische Armee immer schwächer, die russische stärker und vor allem am Personalsektor. Nicht so sehr am Materialsektor, weil ja der Westen natürlich da Material in großen Mengen, muss man sagen, zur Verfügung stellt, aber das Personal wird natürlich immer weniger, die Leute, die dieses Material oder diese Ausrüstung dann bedienen, die fehlen, während das bei den Russen nicht der Fall ist. Ja. Ob sie wirtschaftlich jetzt die Sanktionen so arg spüren, dass da sich irgendwelche Engpässe ergeben, glaube ich auch nicht. Ich sehe das so, dass am Gefechtsfeld selber die Ukraine eben ziemlich in der Defensive sind und auch, glaube ich, erkannt haben, dass sie sehr schwierig Widerstand leisten können und jetzt versuchen, über diese Angriffe in die Tiefe auf strategischer Ebene zu punkten und sicher Unterstützung natürlich mit allen europäischen Regierungen, die ja da diese Koalition der Willigen gebildet haben, die ja da nicht untätig sind bei diesen Angriffen. Wenn die ganze Logistik, die Zieldaten und so weiter, das kann ja die Ukraine selber nicht alles stellen. Ja. Da brauchen sie also große Unterstützung. Und ich glaube, das ist einfach ein strategischer Schlag sozusagen, den man versucht, um irgendwo in der russischen Bevölkerung Unsicherheit zu erzeugen. Ich glaube aber nicht, dass das gelingt. Ich glaube, dass also Russland nicht tolerieren würde, dass da mit Langstrecken-Marschflugkörpern russisches Gebiet angegriffen wird. Und es ist ja bezeichnend, dass immer Moskau auch angegriffen wird, nicht nur die Raffinerien, sondern hier eine Art Provokation eigentlich schaffen und die Russen quasi herauslocken, dass sie etwas tun, wo sie dann den Schaden haben in der Öffentlichkeit. Nicht? Und man sagt, die Russen sind natürlich die, die dann den Angriff ausweiten. Die Russen verfolgen meiner Meinung nach eine eher restriktive Politik. Sie wollen nicht eine Ausweitung des Krieges eigentlich, aber sie würden in der Ukraine auf alle Fälle sehr massiv reagieren. Und wenn überhaupt außerhalb der Ukraine, dann sicher nicht an Hauptstädten oder an zivilen Einrichtungen, sondern vielleicht Stützpunkte oder Rüstungsbetriebe. Ja. Aber ich glaube, auch das würden sie sich sehr gut überlegen. Aber die Russen haben ja überhaupt die Strategie verfolgt und das wird im Westen, glaube ich, immer falsch dargestellt. Man sagt immer, die Russen sind so schwach, die machen keine Geländegewinne und so weiter. Ich glaube, dass den Russen nie um Geländegewinne gegangen ist, außer um diese 4 Oblaste. Sondern sie haben gesagt, solange die Nachschubgüter sagen, vom Westen in die Ukraine kommen, kann man sie in der Ukraine quasi ausschalten und kann sozusagen diesen Abnützungskrieg zum Vorteil der Russen wenden. Das war, glaube ich, so die Strategie. Ja.
Dreizehn Oberbürgermeister von Landeshauptstädten haben an Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz einen Brandbrief geschrieben. Der Grund? Die Kommunen sind am Ende ihrer Kräfte und beklagen die mangelnde Unterstützung des Bundes. Nähere Infos hatte Grimmas ehemaliger Oberbürgermeister Matthias Berger.
Also ich hätte mir eigentlich diesen Brandbrief schon viel eher gewünscht und er wäre auch gerechtfertigt gewesen. Bereits seit 3 Jahren resultiert aus der damaligen Gesetzgebung im Sozialbereich und dem nicht angewandten Konnexitätsprinzip, das heißt also Bund hat quasi soziale Wohltaten definiert, die dann fast ausschließlich von der kreislichen Ebene in Sachsen gestrichen werden mussten. War eigentlich abzusehen, dass das nicht gut gehen wird, dass das kein strukturelles, sondern nur eine konjunkturelle Delle ist und dann wird das wieder anspringen, die Wirtschaft, dann gibt es mehr Steuern. Und das war eben nicht so, sondern das war für meine Begriffe für alle erkennbar ein zutiefst strukturelles Problem. Und das hat das erste Mal in meiner Wahrnehmung in den letzten Monate, Jahre auch direkte Auswirkungen. Bei uns im Landkreis ist es so, dass da jetzt eine Haushaltssperre erlassen wurde und in dem Sozialbereich, also im sensibelsten Bereich, da geht es um Kinder, da geht es um Teilhabe, da geht es um autistische Kinder, um schwerst behinderte Kinder, kann keine Betreuung mehr fortgeführt werden. Die Armut kommt jetzt wirklich bei den Ärmsten an. Und was mich am meisten ärgert, ist, dass eigentlich vorhersehbar war. Man hat sich immer da in diese Realitäten gedrückt. Und ich war letztens wandern in den Alpen und da hat dann der Bergführer gesagt, wenn die dann nachts irgendeinen verirrten Rentner irgendwo oder einen Wanderer rausholen, dann heißt es immer, die Ausrede ist immer dasselbe. Und plötzlich war es dunkel. Und es war nicht plötzlich dunkel, weder in den Alpen ist plötzlich dunkel, noch fehlt irgendwann plötzlich das Geld. Das war alles absehbar. Und so wirtschaften wir einfach munter weiter. Gerade hier in Sachsen oder Städte- und Gemeindetag, aber auch der Sächsische Landkreistag, die sind aus meiner Sicht sehr staatstragend gewesen in den letzten Jahren. Und in der politischen Diskussion, das habe ich auch teilweise noch erleben dürfen, wird eigentlich dann immer gesagt, naja, ihr habt eigentlich recht, liebe Bürgermeister, wir müssen hier viel kritischer auftreten. Aber wenn wir jetzt die Staatsregierung angreifen, dann immer die berühmte Aussage, dann helfen wir ja den Falschen. Also das ist so diese Angstmache mit der AfD. Das spricht Kritik an der Staatsregierung bedeutet im Prinzip, die AfD gewinnt die Wahl. Und damit wird hier bedroht. Und das erinnert mich, muss ich ganz brutal sagen, eigentlich an die DDR. Da war auch immer die Aussage, wenn du was kritisch gesagt hast, dann du willst doch nicht dem Klassenfeind dienen. So, und dann war das Thema tot. Man redet sich eigentlich gesamtstaatlich die Situation schön, statt die Reformen anzufassen. Das berühmte Konnexitätsprinzip. Konnexität, Konnex heißt ja Zusammenhang. Und es ist einfach ein uralter verankerter Grundsatz, dass der die Musik bestellt, bezahlt. Und das ist eben gerade im Sozialbereich völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich selber war im Rahmen, sag ich mal, so einer Bürgermeisterberatung dabei vor 3 Jahren in unserem Landkreis, wo der damalige Chef vom Sozialverband die Kostenexplosion, die zu erwarten war, in der Grafik dargestellt hat. Danach war allgemeines Schweigen, aber es hat keiner politisch etwas unternommen und jetzt erschlägt uns das. Die Landkreise zum Beispiel, um mal Zahlen zu nennen, die haben früher ja, sag ich mal, bis 40% ihrer Einnahmen investiv verwendet. Jetzt ist es so, dass sie, glaube ich, fast 2/3 ihrer Gesamthaushalte, das sind ja Millionenbeträge, die werden, 2/3 werden im Sozialbereich verbraucht und im investiven Bereich, also infrastrukturellen Bereich, bleibt kaum noch was übrig. Also wir haben uns ja an dem Land schon dran gewöhnt, hier in Sachsen, dass jetzt regelmäßig Brücken gesperrt werden. Die werden einfach zugemacht und keiner macht sich überhaupt noch Gedanken, ob man die irgendwann mal wieder rekonstruierter aufmachen könnte, beziehungsweise völlig absurd. Aus meiner Sicht war dieses traurige Denkmal da, oder bekannte Problem in Bad Schandau, wo man eine Brücke gesperrt hat, nach einem halben Jahr festgestellt hat, dass man sie zu Unrecht gesperrt hat. Und dann wurde mit einer großen Inszenierung die Wiedereröffnung einer sinnloserweise gesperrten Brücke gefeiert mit ungebundenen Luftballons. Das ist völlig absurd. Also das ist ja eigentlich Propaganda, die man hier macht. Wenn man weiß, dass in den letzten 15 Jahren sich die Staatseinnahmen verdoppelt haben, weiß man, dass wir eigentlich kein Einnahmenproblem haben, sondern ein Ausgabenproblem. Und das ist genau das, man will eben die Realitäten nicht anerkennen. Aber zum Schluss ist das eigentlich eine akademische Frage, weil ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wir können den Bürgerinnen und Bürgern nicht noch mehr an die Tasche langen, weil irgendwann lohnt es sich nicht mehr zu arbeiten. Wir haben jetzt eine Staatsquote, die nähert sich diesen berühmten 50%. Und Sie kennen ja alle das Helmut Kohl-Zitat, der hat gesagt, ab 40% haben wir Sozialismus und das haben wir jetzt schon bei Weitem überschritten. Einfach wünscht dir was und dieser Millionenbetrug, der da auf Bundesebene gegangen wurde durch den jetzigen Bundeskanzler, das muss man ja auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man den Wahlkampf führt und sagt, hier wählt nicht die Rot-Grün, die sind unsolide, die wollen Schulden machen, wir sind die Seriösen und dann 2 Tage später, genau mit denen, wenn man weiß, dass im neuen Bundestag die Mehrheiten das nicht mehr hergeben, wird dann in Billionenkredit aufgenommen und auch in Sachsen feiert man es jetzt überall, dass man hier quasi auf umständlichste Art und Weise genau genommen geborgte Millionen verteilt, ohne sich mal die Frage zu stellen, was machen wir denn in 5 Jahren? Und selbst diese Billionen aufgeteilt ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein.
Wien muss sparen und will dies auch bei Migranten tun, und zwar indem die Stadt der Mindestsicherung den Geldhahn zudreht. Für subsidiär Schutzberechtigte endet damit ab kommendem Januar die bisherige Vollauszahlung. Die Wiener ÖVP-Abgeordnete Caroline Hungerländer erklärte den geplanten Umstieg von Sozialhilfe zur Grundversorgung.
Es stimmt, dass Menschen mit subsidiären Schutzkürzungen erfahren werden. Da muss man aber einiges dazu sagen. Es gibt Asylberechtigte, die haben tatsächlich einen Status als Asylberechtigte. Und jene, die keinen Status als Asylberechtigte bekommen haben, haben dann oft subsidiären Schutz bekommen. Das sind in Österreich viele Afghanen. Die österreichische Bundesregierung hat vor einigen Jahren bereits ein Bundesgesetz geändert, nachdem diese subsidiär Schutzberechtigten keine Mindestsicherung mehr bekommen, sondern nur noch Grundversorgung. Der Unterschied zwischen Mindestsicherung und Grundversorgung sind doch einige hundert Euro. Die Grundversorgung liegt jetzt bei etwa 480 Euro. Nun war es so, dass die Bundesregierung eben die Mindestsicherung für die Subsidiarschutzberechtigten gestrichen hat und das hätten auch alle Bundesländer so handhaben müssen, haben aber nicht alle. Die Stadt Wien hat sich geweigert, dieses Bundesgesetz umzusetzen, hat weiterhin Subsidiarschutzberechtigten die Mindestsicherung ausgezahlt, mit dem Ergebnis, dass alle Subsidiarschutzberechtigten aus ganz Österreich nach Wien gekommen sind. Dadurch ist natürlich das Budget explodiert und jetzt endlich hat die Wiener Stadtregierung eingelenkt und hat gesagt, ja, auch sie stellen eine Rechtskonformität her. Das heißt, auch sie kürzen jetzt die Bezüge für Subsidiarschutzberechtigte auf das Niveau der Grundversorgung. Man muss schon ganz klar sagen, Wien hat in den letzten Jahren einen Verfassungsbruch begangen. Das Bundesgesetz hätte vorgesehen, dass sie die Bezüge für Subsidiarschutzberechtigte auf diesen geringeren Betrag, nämlich die Grundversorgung, das wäre die gesetzliche Vorlage gewesen und Wien hat das einfach nicht umgesetzt über Jahre hinweg. Der Druck ist sehr hoch geworden, auch der budgetäre Druck, jetzt mussten sie es machen. Bislang hat der zuständige Stadtrat, der ein sehr streitbarer Mensch ist, gesagt, er möchte Kinder nicht in Armut schicken, weil natürlich auch Kinder davon betroffen sind. Jetzt musste er einlenken, weil er sich budgetär einfach nicht mehr ausgeht. Es ist relativ schwierig, in Zahlen zu fassen. Warum? Weil mit der Mindestsicherung für eine Person ist bei 1200 Euro für einen Einzelbezieher. Und dann gibt es einen Zusatz, wenn eine zweite Person im Haushalt lebt und ebenfalls die Mindestsicherung bekommt. Und dann gibt es zusätzliches Geld für Kinder. Und das Interessante bei der Wiener Mindestsicherung ist, dass dieses zusätzliche Geld für Kinder nicht gestaffelt wird. Und das bedeutet, jedes Kind vom 1. bis zum 9., 10., 11., 12. bekommt denselben Betrag. Auch hier ist Wien anders als die Bundesländer. Wien hat eben keine Staffelung, während die Bundesländer dem ersten Kind mehr auszahlen als dem zweiten, als dem dritten, als dem vierten. Warum? Weil natürlich die Argumentation ist, beim ersten Kind wird alles neu gekauft, beim zweiten Kind kann es dann schon weitergegeben werden. Diese Staffelung für Mehrkindfamilien, wie wir das nennen, wird Wien nach wie vor nicht umsetzen. Aus diesem Grund ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, was bekommt alles ein Mindestsicherungsbezieher, weil er bekommt ja nicht nur die Mindestsicherung, es gibt dann Mietbeihilfen, es gibt dann Schulbeihilfen, es gibt Beihilfen für den öffentlichen Verkehr. Also es ist eine ganze Liste an Unterstützungsleistungen. Wir werden sehen, wie sie es gesetzlich regeln, aber es ist klar, sie werden deutlich weniger Geld erhalten. Diese eine Familie, glaube ich, hatte 9 Kinder. Die kommen eben aufgrund dieser Staffelung, was ich vorhin erklärt habe, weil Wien nicht staffelt auf diese hohen Beträge und aufgrund der Zusatzleistungen. Also bekommen dann Vergünstigungen für Schulmaterialien, für den öffentlichen Verkehr, Beihilfen für die Kinder zusätzlich, Beihilfen für die Mieter etc. etc. Wenn man das alles summiert, kommt man eben auf so hohe Zahlen. Das kann sich Wien halt einfach nicht mehr leisten. Aber natürlich, Familien mit 9 Kindern sind nicht die Regel der Mindestsicherungsbezieher. Das muss man schon sagen. Aber möglich ist es. Es wurde uns vor Augen geführt, wie dieses System ausgenutzt werden kann. Und man muss halt schon auch sagen, der Normalzustand sollte ein Arbeitseinkommen sein. Und die Mindestsicherung war gedacht als ein Auffangnetz für diejenigen, die gerade nicht arbeiten können oder keine Arbeit finden im Moment.
Die CDU ist sich uneinig wie selten zuvor. Einen Konsens gibt es weder bei der Wehrpflicht noch bei der Sozialpolitik und schon gar nicht in der sogenannten Stadtbilddebatte. Merz' Beliebtheitswerte sind im Keller. Wie es mit dem Kanzler weitergeht und ob Gefahr durch eine Splittergruppe in der eigenen Partei droht, erörterte Journalist Klaus-Rüdiger May.
er kann Innenpolitik so gut machen wie Außenpolitik und so gut wie heißt eigentlich so gut wie gar nicht. Also er macht beides ziemlich schlecht, finde ich. Denn wir haben ja erlebt jetzt gerade die große Schlappe, was die Beziehung zu China betrifft. Herr Wadephul sollte ja nach China fliegen, sollte dort nicht nur eine hochrangige Wirtschaftsdelegation mit sich, sondern er sollte auch ein wenig den Staatsbesuch von Friedrich Merz vorbereiten. Und diese Vorbereitung wird wohl jetzt nicht stattfinden. Und das ist natürlich ein Rückschlag. Also so etwas, dass ein vorbereiteter Staatsbesuch dann plötzlich abgesagt werden muss, weil ja nur noch der chinesische Außenminister sich mit dem deutschen Außenminister unterhalten will und das auch muss von Amts wegen, aber sonst keine Termine stattfinden, das hat es wohl nur 2 oder 3 Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben. Also es ist ein regelrechter Eklat und diesen Eklat haben sowohl Herr Wadephul als auch Herr Merz insofern zu verantworten, dass sie, nun muss man sagen, sie hatten zwar keine leichte Position, weil Frau Baerbock hat ja in China jede Teetasse zerschlagen, die sie finden konnte. Aber Merz und Wadephul sind im Grunde letztendlich der Ausrichtung der baerbockschen Außenpolitik gefolgt. Und dass sie dann in China keine willkommene Aufnahme finden, das hätte eigentlich jedem Profi klar sein müssen.
Wie steht es um die Wehrpflicht in Deutschland?
Also das ist, finde ich, sowieso eine ganz kuriose Angelegenheit, denn die Wehrpflicht wurde ja nicht abgeschafft, sie wurde ja nur ausgesetzt. Und was man aussetzt, könnte man auch wieder einsetzen. Nur scheint es da zu hapern, man weiß gar nicht so richtig, was man mit dieser Wehrpflicht anfangen soll, was man überhaupt mit Soldaten anfangen soll. Auch funktioniert es mit der Aufrüstung auch noch nicht so richtig, weil man nicht weiß, ist nun die Bundeswehr wichtig oder sind es eher die Lobbyisten. Jedenfalls, was die Wehrpflicht betrifft, gibt es 2 Modelle. Das Modell der SPD, die sagt, ja, wir wollen gerne einen freiwilligen Wehrdienst, also auf freiwilliger Grundlage. Dann frage ich mich, wie Freiwilligkeit und Pflicht in diesem Falle zusammenkommen. Und die CDU sagt ja, wenn nicht genügend zusammenkommen, dann müssen wir halt also losen, dann entscheidet das Los darüber. Also das sind abenteuerliche Vorstellungen, die mit Landesverteidigung, Wehrpflicht eigentlich wenig zu tun haben. Sowas kann man sich nur ja in einer dem Wehrdienst entwöhnten, saturierten Gesellschaft vorstellen. Es zeigt vor allen Dingen, wie brüchig diese Koalition ist, wie wenig Aussagen verlässlich sind. Und natürlich hat Pistorius Druck aus den eigenen Reihen bekommen und auch aus der Bundeswehr und wurde gesagt, also so geht das nicht. Das Losverfahren wurde ja in der Öffentlichkeit zu Recht sehr kritisiert, weil eine Wehrpflicht oder eine Pflicht, die auf ein Los beruht, hat ja nichts mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung oder des Grundgesetzes zu tun. Also mit anderen Worten, diese Idee des Losverfahrens hat dann diese ganzen Bemühungen noch in eine Lächerlichkeit geschoben, wo Pistorius sozusagen nicht die Figur der Lächerlichkeit abgeben wollte. Im Kern geht es doch eigentlich um die Migrationsfrage. Und auch hier steckt die Koalition fest an einem Punkt, wo sie sich nicht einigen kann, wo es auch nicht vorangeht. Wir wissen alle, dass die Frage der Migration eine der ganz entscheidenden Fragen ist für die Weiterentwicklung dieses Landes und für die Stabilität des Landes. Und dass diese Frage der Migration oder wie sie jetzt stattfindet, dringend reformbedürftig ist. Und insofern ist das Problem, was dahinter steht, seriös, dass Friedrich Merz dazu neigt, besonders wenn er frei spricht und Fragen bekommt in Diskussionen, sagen wir mal so selbstverliebt, Bilder zu benutzen, die er dann auch nicht ganz unter Kontrolle hat. Also ich habe immer ein bisschen den Eindruck, in der freien Diskussion hat er in der Tat nicht so ganz seine Sprache unter Kontrolle. Aber das Problem, was dahinter steht, muss benannt werden. Und dass das diesen Widerstand hervorruft in der SPD, weil es geht ja nicht um das Stadtbild, das wird ja alles jetzt benutzt. Es geht darum, dass man in der Migration keine Änderung haben möchte. Die Grünen, die SPD, die Linke, die Vereinigte Linke, wenn man das so will, diese 3 Parteien, wollen keine Veränderung in der Migration. Und jetzt nimmt man dieses Wort Stadtbild dankbar auf, um es ad absurdum zu führen.
Nach dem Koalitionsbruch wurde in den Niederlanden neu gewählt. Geert Wilders PVV musste einige Sitze abgeben und wird wohl nicht wieder in die Regierung kommen. Ob das Karriereende von Wilders bevorsteht, beantwortete der Rechtsphilosoph Professor Andreas Kinneging.
Wilders hat in der letzten Regierung auch nur eine Minderheitsposition gehabt. Und wir hatten eine Koalition mit zum größten Teil Parteien, die nicht Immigration kritisch sind. Und Wilders Partei war nur eine Minderheit in dieser Regierung. Und deshalb hat er eigentlich in den letzten 2 Jahren überhaupt nichts erreichen können. Jetzt haben wir neue Wahlen und die anderen Parteien haben gesagt, dass Wilders und seine Partei gezeigt haben, nicht effektiv zu sein und nichts zu können. Und das ist, glaube ich, die Grundursache, warum er jetzt 10 Sitze verloren hat. Die meisten Wähler sind ja nicht so gut informiert, sehr abhängig vom öffentlichen Rundfunk und was man da zu hören und zu sehen bekommt. Und glauben das größtenteils. Die politische Situation, die kulturelle Situation, wie die existiert in Deutschland, gleicht der Situation in Holland sehr viel. Ja, also was in Deutschland passiert, passiert bei uns auch. Die AfD in Deutschland, die wächst und wächst und wächst, nicht wegen dem öffentlichen Rundfunk. Und das ist eine gute Sache, aber es ist auch schwierig, denn der öffentliche Rundfunk führt in gewissem Sinne Krieg gegen die AfD. Das ist bei uns eigentlich genauso. Und ja, manchmal glauben die Leute den öffentlichen Rundfunk und was da gesagt wird und manchmal auch wieder nicht. Und jetzt stimmt natürlich, dass in den letzten 2 Jahren in Sachen Immigration eigentlich überhaupt nichts passiert ist. Es geht noch immer weiter. Es wird eigentlich immer schlimmer. Es kommen immer mehr Menschen hierher und Wilders hat überhaupt nichts tun können. Dafür wird er jetzt abgerechnet. Es gibt natürlich, wie bei Ihnen, auch bei uns, keine Wähler mehr, die immer die gleiche Partei wählen. Also 99% der Bevölkerung wechselt bei jeder Wahl. Und das hat meistens nichts zu tun mit einer politischen Philosophie, worüber man gut hat nachgedacht. Es gibt immer mehr Leute, die sogar im Wahllokal noch entscheiden, welche Partei sie wählen werden. Und das kann dann eine rechte Partei sein oder auch eine linke Partei. Es hängt oft davon ab, wer der Parteiführer ist und dann, ja, was er gerade am letzten Vorabend gesagt hat oder wie er aussieht oder ob er etwas Schönes sagt über das Klima oder die Immigration oder was auch. Es hat keine Tiefe mehr. Und jetzt dieser Rob Jetten, der selber sehr oberflächlich ist und sogar ziemlich kindisch, der hat etwas Junges und etwas Fröhliches und der hat in letzter Zeit sehr viele verschiedene Sachen gerufen. Auch Sachen, die Leute, die normalerweise rechts wählen, angenehm sind. Er hat etwas gesagt über Nuklearkraftwerke, Atomkraftwerke, dass er auch 2 will. Er hat etwas gesagt über die Begrenzung der Immigration und so weiter und so fort. Oh ja, und dann, die Folge ist, dass es viele Leute gibt, die denken, oh, der Jetten ist nicht so schlimm. Warum wähle ich nicht ihn jetzt anstatt von Wilders?
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie wieder eine Folge Argos Ohren. Diesmal unter anderem mit Blick auf 10 Jahre Grenzöffnung in Deutschland, auf die Wahlen in Argentinien und den Niederlanden und auf einen Brandbrief deutscher Kommunen. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 8. November ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.
Thank you.